Der große Fellner-Live-Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner-Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner-Live-Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der November 2024. Die Highlights.
Willkommen bei Fellner Live. Willkommen beim Jahresrückblick 2024. Jetzt nähern wir uns wirklich dem Jahreswechsel. Und jetzt nähern wir uns auch den letzten Höhepunkten dieses so bewegenden Jahres 2024. Jetzt gibt es im Doppelpack den November und den Dezember. Den November mit ihren Lieblingsduellanten Gross und Bornmiener und den Dezember dann mit ihren besonderen Lieblingsduellanten mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Fangen wir mal mit dem November an. Der hat es ja in sich gehabt, weil der hat wirklich politische Erdbeben ausgelöst. Zunächst einmal ein für Österreich sehr starkes, für die große Welt bisschen bescheideneres Erdbeben, nämlich das in der grünen Steiermark. Dort ist es der FPÖ tatsächlich gelungen, einen fulminanten Wahlsieg mit mehr als 30%, ja sogar mit 35% zu erzielen. Also das, was beim der Nationalratswahl dem Herbert Kickl noch nicht in diesem Ausmaß vergönnt war, das hat Mario Kunasek, der Super Mario, der Kuni-Bärli, wie er genannt wird, in der Steiermark geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft, die FPÖ dort mit Riesenvorsprung auf Platz 1 zu bekommen, damit einen Regierungsbildungsauftrag per Gesetz in der Steiermark zu bekommen und dann auch in einem Rekordtempo von nur 2 Wochen die steirische Landesregierung zu bilden und zu starten. Schauen wir uns einmal kurz an, wie an diesem Wahltag dieses Ergebnis sich angekündigt hat und dann, was Gerald Gross und Sebastian Bornmiener in ihrer Analyse zum steirischen Wahlbeben sagen. Ich wollte sagen, dass es in Schladming eine absolute Mehrheit gibt und jetzt ist die Hochrechnung der APA da. Die APA ist die erste und das ist die Hochrechnung der APA zuerst auf OE24TV. Und wir haben welches Resultat, Denise?
Also bitte. Wir haben für die FPÖ 35,40%, ein Plus von 17,91%. Die ÖVP kommt auf 26,70%, das ist ein Minus von 9,35%. Die SPÖ bei 21,60%, das ist ein Minus von 1,42%. Die Grünen bei 6,10%. Ja, die Neos mit 5,80% kritisch und die KPÖ nur bei 4%.
Ja, also das wird wirklich ganz, ganz knapp für die Neos und für die KPÖ, aber da zählt nur das Graz-Ergebnis. Der Rest ist uninteressant. Sie sehen, unsere Trendprognose war fast auf den Punkt genau richtig. Ich bin stolz darauf. Also, die FPÖ, wie wir immer schon erwartet und auch angedacht haben, sogar noch besser als die 34%, die bei uns ausgewiesen sind. 35,4% für die FPÖ. Das ist ein Erdrutsch. Das ist ein Erdbeben. Das muss man ganz klar sagen. Und hier sind die Jubelbilder der FPÖ, exklusiv auf OE24TV, der erste Blick in die FPÖ-Zentrale, da geht's drunter und drüber, die umarmen sich, die herzeln sich. Also, FPÖ, großer Wahlsieger, ein Erdrutsch, ein Erdbeben in der Steiermark. Danke Mario Kunasek, lesen wir da. Und Mario Kunasek ist der Star des heutigen Tages. Hör mal kurz hinein, bitte. Und dazu die betroppetsten Gesichter in der ÖVP, bitte, als Gegenschuss. ÖVP-Gegenschuss, kriegen wir den? Jawohl. Na, das schaut nicht gerade sehr lustig aus, würde ich einmal sagen. Das ist eher ein trauriges Bild. Keinerlei Jubel, keinerlei Applaus. Und wir kommen da gar nicht richtig hin zum Bild. Die haben sich fast versteckt, hat man den Eindruck. Ja, war das ein spannendes Jahr, war das ein Wahljahr. 2024 begonnen hat es mit der EU-Wahl und mit einer beginnenden blauen Welle, die sich dann fast zu einem blauen Tsunami ausgewirkt hat. Nämlich dann kam die Nationalratswahl mit einem noch deutlich höheren Sieg der FPÖ und zum Drüberstreuen praktisch als Sahnehäubchen dann letztlich ein grünes Sahnehäubchen, die grüne Mark, die blau geworden ist, aber sowas von blau geht gar nicht anders. Und mittendrin unser Wahlsteirer, Gerald Gross, der...
Ich bin kein Wahlsteirer, ich bin geboren.
Echter Steirer. Südsteirer, ja. Kernölsteirer. Und Mario Kunasek einen Wahlsieg eingefahren haben, der sich gewaschen hat. Warum dieser unglaubliche Sieg in der Steiermark und was lernen wir daraus?
Hat zwei Komponenten. Die Komponente Mario Kunasek und steirische FPÖ, die A, top organisiert ist, B, geschlossen bis zum geht nicht mehr, ist diszipliniert, professionell und seit 5 Jahren der Mario Kunasek blitzfleißig. Ein echter Wahlkämpfer ist und seit 10 Jahren in Wahrheit Landesparteiobmann ist und diese Partei wirklich entwickelt hat. So, der zweite Punkt. Inhaltlich hat der Mario Kunasek die letzten Jahre immer wieder in der Wiederholung auf die richtigen Themen gesetzt. Leitspital, Asyl, Überfremdung, Sozialleistung, Infrastruktur. Und der dritte Punkt, last but not least, der bundespolitische Einfluss. Einerseits der Herbert Kickl, der ihm Rückenwind gegeben hat mit einer freiheitlichen Partei, die auf Erfolgsstraße ist. Und andererseits das Scheitern von Karl Nehammer und der SPÖ, ÖVP-SPÖ, die das Wahlergebnis nicht negieren wollten und daher der Kellermatt noch stärker unter Druck gestanden ist, bis er halt sich entladen hat bei der Landtagswahl und wahrscheinlich im kommenden Jahr bei der Gemeinderatswahl sich noch einmal entladen wird. So, und all das, diese Gemengelage, dieses Zeitfenster, und ja, es war ein historisches Zeitfenster, hat ihm die 35% beschert und ich prophezeiere heute, wenn er die Arbeit die nächsten Jahre gut macht, dann liegt er in 5 Jahren bei der Landtagswahl bei 40%.
Zeigt diese Steirerwahl, dass gegen die FPÖ kein Kraut mehr gewachsen ist?
So wie sich derzeit alle anderen anstellen, quasi, nicht die FPÖ versuchen, inhaltlich herauszufordern, sondern in Wahrheit die Inhalte der FPÖ fast zu meiden, wie der Teufel das Weihwasser, nicht auf inhaltlich zu diskutieren, die FPÖ auch teilweise wie Kickl auszugrenzen, die Wahlergebnisse nicht mehr zu akzeptieren, thematisch überhaupt jenseitig zu sein. Ich meine, das beste Beispiel habe ich ja in Wien erlebt. In Wien hast du ein Problem mit der Energie, mit den hohen Mieten und alles drum und dran. Ein Mietproblem hast du in Wien, zu wenig Wohnungen. Der Mietpreis geht in die Höhe. Was macht die Wiener Sozialdemokratie? Queere Wohnungen für schwule Senioren. Das gehört auch, ist alles in Ordnung. Aber noch einmal.
Haben Sie sich schon angemeldet? Oder?
Nein. Okay. Blöder. So, nein, aber jetzt unter uns gesagt, das ist jetzt nicht das Angebot auf ein vordringliches Thema.
Nein,
so,
aber trotzdem schön.
Lieber Sebastian, ich erinnere mich noch genau, wir hatten ja eine wunderschöne Wahlsendung mit sehr vielen Zuschauern und ihr wart um 17 Uhr die Ersten, die das Ergebnis kommentiert haben und du warst geschockt. Mhm. Schwer geschockt.
Absolut. Ja. Und zwar deswegen, weil ich zwar davon ausgegangen bin, dass Mario Kunasek gewinnen wird, aber dass er so deutlich gewinnen wird mit 35%, das hätte wirklich, also wer hätte es schon denken
lassen? Ich habe es Ihnen gesagt.
Sie haben gesagt, er wird durch die Decke gehen, aber Sie haben ja auch Harald Wilimski und Herbert Kickl über 30%, aber die waren weit von 30% entfernt.
Ist auch durch die Decke.
Nein, es ist halt nicht.
29. Nein, es ist eine mathematische Unschärfe.
Beim Champagner-Jahr waren 26.
Das ist ein Blödsinn, reden Sie ja.
Aber egal, wie auch immer. Ja. Jedenfalls der Punkt ist, ich glaube, es hat alle im Land überrascht, außer natürlich die Baba Wanger da drüben, dass der Mario Kunasek so durch die Decken geht. Aber als Demokrat habe ich von Anfang an gesagt, das ist zu respektieren. Und ich habe auch gleichzeitig gesagt, es wäre mir ein Wunsch, wenn die FPÖ jetzt auch mit der SPÖ einmal ins Gespräch kommen würde, dass sie leider den bequemeren Weg geht. Das hätte auch keiner gesehen. Ich glaube, viele Menschen sind sehr enttäuscht, dass gerade Leute wie Karl Kornhäuser...
Aber zuerst noch, einmal zum da waren ja auch bundespolitische Einwirkungen. Der Christopher Drexler hat ja am Abend den genialen Gesatz gesagt, ich schicke ein Dankeschön nach Wien.
Nee, hat er recht.
Und der Anton Lang hat zwar gesagt, ich übernehme die Verantwortung, aber in Wahrheit hat er auch gemeint, Andi Babler, Dankeschön.
Natürlich hat er recht, und zwar deswegen, weil am 29.09. ein Votum abgegeben wurde, das schon von Wut und Frustration und dem Wunsch einer Veränderung geprägt war und die dann trotzdem in den Wahlkampf als Trachtenbärchen gegangen sind. Also sie haben ja ganz klare Ansagen gemacht, sowohl Drexler als auch lang. Wählt uns, weil dann bekommt ihr Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz. Aber wir werden weiter backeln. Und die Wähler haben halt gesagt, wir wollen eine Veränderung. Wir wollen, und vor allem vor dem Hintergrund dessen, und das haben sehr viele Menschen wirklich persönlich genommen, der Van der Bellen im Kickl nicht den Regierungsbildungsauftrag oder zumindest den Sondierungsauftrag gegeben hat, haben sie gesagt, jetzt müssen wir euch noch eine mitgeben. Und wenn du dann eine Parteispitze hast, und bei der ÖVP, finde ich, ist das wirklich gut zur Geltung gekommen, die so offensichtlich auf ihr eigenes Bundesland scheißt, wie das der Karl Nehammer mit der Steiermark gemacht hat, wo man richtig gemerkt hat, es ist ihm wurscht, was aus der Steiermark wird. So wie ich manchmal das Gefühl habe, es ist ihm auch wurscht, was aus Niederösterreich jetzt wird. Ja? Der scheint komplett irgendwie in einer eigenen Welt zu leben.
Dem ist es wurscht.
Dem ist alles wurscht.
Dem war die Steiermark scheißegal.
Und dem ist auch Niederösterreich scheißegal.
Ja, genau.
Aber
dem geht es um den Kanzler.
Aber dann bekommst du halt dieses Ergebnis. Und deswegen, ich glaube auch, dass Mario Kunasek, ich habe das schon während dem Wahlkampf immer wieder positiv hervorgehoben, er hat Themen angesprochen, die andere nicht angesprochen haben, und manchmal ist es so einfach zu sagen, brumm, brumm, wichtig. Das muss man halt auch manchmal am Tisch legen, dass man sagt, man kann nicht davon sprechen, dass wir jetzt alle auf die Lastenräder umsteigen müssen, nicht nur wegen dem Automobilcluster Steiermark, sondern auch deswegen halt viele, viele Menschen gerade im ländlichen Raum darauf angewiesen, ein Auto zu haben.
Du hast es schon in dieser ersten Analyse am Wahlabend dir gewünscht, dass es eine blau-rote Koalition geben soll. Blau-rot war deine Ansage. Tatsächlich hat es ja dann in der SPÖ-Steiermarker Revolution gegeben. Es ist der blau-rote Max Lercher Parteichef geworden, der in Wahrheit der Fanboy vom Herrn Doskozil in der Steiermark, im Burgenland ist. Und es haben eigentlich in den ersten Tagen alle gedacht, jetzt wird es das Experiment blau-rot geben. Doch erstens kam es anders, zweitens, als man denkt. Kunasek hat sich für die ÖVP entschieden. Für dich die nächste Enttäuschung, oder?
Ich kann es nachvollziehen, dass er den leichteren Weg gegangen ist. Ich kann nachvollziehen, dass er sich nicht anlegen wollte mit den mächtigen Gesellschaften im Landeseigentum, wo lauter ÖVPler drinnen sitzen. Ich kann nachvollziehen, dass er sich gedacht hat, er geht den einfachen, gemütlichen Weg mit der ÖVP, das Risiko kann er kalkulieren und so weiter. Diesen Weg ist er auch gegangen. Ich finde es nur schade, weil richtige Reformen hätte er mit der SPÖ machen können. Er hätte damit auch zeigen können, dass dieser Weg von FPÖ und SPÖ in ein Programm gegossen tatsächlich ein sozialer Fortschritt sein kann. So bekommen wir halt bis jetzt, möchte ich dazu sagen, so bekommen wir halt Überschriften, die da heißen verboten, verboten, verboten. Alles Mögliche wird uns verboten, aber wie damit Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, wie damit den Pensionisten geholfen werden soll und so weiter, das habe ich bis heute nicht verstanden.
Also blau-schwarz hältst du für eine Katastrophe?
Nicht für eine Katastrophe. Ich sage immer, bewerten wir die Menschen entlang ihrer Leistungen. Es gibt auch in der steirischen Landesregierung, gerade auf FPÖ-Seite, weil das ja alles Newcomer sind, bis auf den Kunasek, der ja schon eine Regierungserfahrung hat. Aber wenn ich mir die Leute anschaue, die jetzt in der FPÖ-Regierungsmannschaft sind, dann sage ich, geben wir denen eine Chance. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir uns das an. Dass der Karl-Heinz, oder Karl, heißt der Karl-Heinz oder Karl Kornhäusl?
Der Spitalshäusl,
der zuerst sagt, es gibt eine medizinische Notwendigkeit, das Leitspital zu machen, und er wird das auf jeden Fall um Biegen und Brechen durchsetzen. Jetzt der Landesrat ist, der verteidigen muss, dass es nicht gemacht wird, der schaue ich mir an, das ist auch nicht wahnsinnig glaubwürdig.
Politik ist manchmal schon lustig. Ja?
Ich finde es traurig.
Gut, ja? Du bist ja der Meinung, Blau-Schwarz ist die optimale Regierungsform und sie sollte in Zukunft auch in der österreichischen Bundespolitik einzugreifen.
Das stimmt nicht. Ich halte nicht es für die optimale Regierungsform. Auch ich bin der Meinung, die Öffnung der Sozialdemokratie, die Franz Franitzky in diesem Jahr 2024 durchgeführt hat, indem er in Wahrheit seine eigene Franitzky-Doktrin entschwächt hat und für ungültig erklärt hat. Aber auch die Äußerungen des leider verstorbenen Hannes Androsch, der sich sehr gewünscht hat, dass die Sozialdemokratie und die Freiheitliche Partei enger zusammenarbeiten können in Zukunft. Aber auch meine Überlegungen und meine Erfahrungen die letzten 30 Jahre, die ich damit subsumiere, mir ist jeder Rote am Arsch lieber als ein Schwarz am Gesicht. Und zwar nicht aus einer persönlichen Emotion heraus, sondern aus der Erfahrung.
Trotzdem findest du blau-schwarz gut.
Finde ich, dass die Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokratie und Freiheitlichen oder Freiheitlichen und Sozialdemokratie für mich derzeit das Optimum darstellt. In der Steiermark hat es das Wahlergebnis nicht hergegeben. Ganz einfach. Naja. Es hat das Wahlergebnis, knapp hätte es hergegeben, mit einem Mandatsüberhang von 2 Mandaten. Ich habe es Ihnen in dem Jahr schon erklärt. Nur es hat bereits 2 Mandatare gegeben, die bereits ausgeschert sind. Ein Grazer Gewerkschafter und ein oststeirischer Bürgermeister. Und der Klubobmann Hannes Schwarz gilt auch nicht als Freund der Freiheitlichen Partei. Das heißt, das, was sich ein Doskozil, ein Androsch, ein Franitzky vorstellt, ist durch linke Antifa-Kräfte in der SPÖ, Stichwort Wiener SPÖ, schlichtweg nicht möglich. Daher ist die SPÖ, wenn sie sich nicht auch in dieser Frage endlich reformiert, wie auch in der Migrationsfrage, dazu verdammt, der Steigbügelhalter der österreichischen Volkspartei zu werden. Die FPÖ würde sofort, und ich habe das in der Steiermark bemerkt, die FPÖ wollte. Es hat Gespräche gegeben.
Ja.
Und es hat eine Einigung in 13 Punkten gegeben. In 13 wesentlichen Kernbereichen und Leuchtturmprojekten hat es eine Einigung gegeben.
Warum ist die Koalition dann nicht?
Weil am Ende Folgendes passiert ist, dass die SPÖ ja eine die Mehrheit nur sehr knapp abbilden konnte, erster Punkt, es in den Verhandlungen oder in den Sondierungen sehr vage geblieben ist, ja, darüber können wir diskutieren. Und ich muss auch leider sagen, es von der SPÖ-Seite bei diesen Verhandlungen keinerlei nennenswerte Professionalität, Verhandlungsprofessionalität gegeben hat. Wenn du eh merkst, es ist möglich, dann musst du den Sack zumachen.
Aber du bleibst
und nicht offen lassen. Ja, aus dem Nähkästchen.
Aber
es war zum Beispiel für Freitag 13 Uhr was vereinbart. Es ist am Sonntag um 10 Uhr daherkommen.
Gut.
Nicht dann, also, wenn unter Zeitdruck ist und du den Sack zumachen willst.
Also,
es ist so.
Aber du bleibst dabei, auf Bundesebene wäre FPÖ, SPÖ spannender als FPÖ, ÖVP.
Die Österreichische Volkspartei nimmt sich mit ihrer Haltung, mit ihrer fast autokratischen Haltung, abgebildet durch Stocker und Nehammer, für mich selbst aus dem Rennen. Ich bin ein bürgerlicher, konservativer Mensch. Natürlich sage ich auch, mit der ÖVP bringe ich mehr durch als mit den Sozialdemokraten. Aber sogar aus eigener Lebenserfahrung, alles, was am Anfang schwierig erscheint, wird am Ende leicht. Und alles, was am Anfang leicht erscheint, wird am Ende sehr schwierig. Und es war immer die ÖVP in allen Regierungsbeteiligungen mit der Freiheitlichen Partei, aber auch mit der Sozialdemokratie, die den Dolch in den Rücken des politischen Freundes und Koalitionspartners als erster geführt
hat. Die hat nur jeden
Und das vergesse ich nicht.
Mhm. Gut, so, einen Einstieg haben wir noch für den November, der kommt jetzt gleich, weil wenn man schon über Blau-Rot oder Rot-Blau reden, dann müssen wir eigentlich auch über die SPÖ reden. Und die SPÖ war eigentlich die Partei, die dieses Jahr nicht nur spannend, sondern vor allem heiter gemacht hat. Und darüber reden wir gleich.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornwiener und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live, das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der November 2024. Die Highlights.
Ja, wir sind mittlerweile beim Jahresrückblick im November 2024 bereits angelangt. Und da hat es nicht nur das Erdbeben, das Politerdbeben in der Steiermark gegeben, sondern auch viel, viel politische Bewegung in ganz Österreich. Zunächst einmal kämpft Karl Nehammer wie ein Verzweifelter um sein Wohnrecht am Ballhausplatz. Er will Bundeskanzler bleiben, er will eine Koalition, eine Ampelkoalition aus Schwarzen, Roten und Pinken, die sogenannte Zuckerkoalition, zustande zu bringen. Und dann kämpft Andreas Babler um sein Wohnrecht in der Löwelstraße, denn das will ihm ausgerechnet der streitbare Rudi Fussi abspenstig machen. Rudi Fussi will Babler stürzen, ihn aus dem Amt jagen und neuer SPÖ-Parteivorsitzender werden. Und das mitten in den Regierungsverhandlungen, bei denen überhaupt nichts weitergeht, weil auch im November war ein Ende dieser Regierungsverhandlungen nicht absehbar, im zweiten Monat nach der Wahl. Aber schauen Sie sich zunächst einmal an, was Karl Nehammer im Interview mit Niki Fellner zu dieser Regierungsbildung gesagt hat und dann, was Rudi Fussi zur Frage gesagt hat, ob er tatsächlich glaubt, SPÖ-Parteivorsitzender werden zu können. Und dann hören Sie sich die Analyse von Gerald Gross und von Sebastian Bernmehner zu Karl Nehammer und zu Fussi-Pussi an. Jetzt.
Sie haben gestern mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump telefoniert. Worum ging es bei diesem Telefonat? Er hat sich ja, ist bekannt geworden, auch zu Putin und Russland befragt.
Mir war wichtig, einen guten Kontakt herzustellen zum amerikanischen Präsidenten. Die USA sind für uns ein wichtiger Partner, sowohl strategisch als auch aber vor allem wirtschaftsbeziehungstechnisch, weil es ist ein wichtiger Exportabsatzmarkt und jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt am Export. Daher sind gute Beziehungen zu den USA wichtig für die österreichische Politik. Das war das Ziel und wir sind aber im Verlauf des Gesprächs dann sehr rasch eben zum Russland-Ukraine-Krieg gekommen. Er hat mich um meine Einschätzung gefragt, weil ich ja tatsächlich Zelensky und Wladimir Putin getroffen habe und ihm war wichtig, über den Krieg und seine Auswirkungen zu reden und vor allem auch, wie man ihn an sich den Krieg auch wieder beenden kann.
Ihr Parteikollege ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler hat sich für das Wahlergebnis bei Wien bedankt. Haben Sie und die Bundes-ÖVP einen Anteil an diesem für die ÖVP schlechten Ergebnis?
Also zum einen waren diese Aussagen am Wahlsonntag. Wahlsonntag oder Wahlabende haben grundsätzlich auch die Eigenschaft, dass sie immer sehr emotional sind. Er hat am nächsten Tag ja dann auch eine Klarstellung getroffen, wie er es gemeint hat, wie er auch verstanden werden will. Es gibt keine Grenzen, keine echten in der Politik sozusagen, dass die Politik hört an der Bezirksgrenze auf oder an der Bundeslandgrenze. Das heißt, es gibt natürlich immer Wechselwirkungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Landtagswahlen auch immer eben auch tatsächlich Landeswahlen. Ja.
Herbert Kickl, haben Sie gesagt, ist ein No-Go, mit dem werden Sie nicht in eine Regierung gehen. Aber ein Mario Kunasek, der in seinem Auftreten doch ganz anders ist, der steirische FPÖ-Spitzenkandidat. Wäre das jemand, wo Sie sagen, mit so jemandem in der FPÖ wären Sie bereit, über eine Regierung zu sprechen?
Aber das ist nicht meine Angelegenheit, jetzt auch als ÖVP-Parteiobmann. Das muss tatsächlich die Freiheitliche Partei entscheiden. Mario Kunasek ist jetzt Landeshauptmannkandidat, führt jetzt die Verhandlungen in der Steiermark. Ich muss mich mit den Gegebenheiten auseinandersetzen, wie ich sie vorfinde.
Wie laufen denn die Verhandlungen mit den beiden anderen Parteien im Wahlkampf, insbesondere mit der SPÖ? Gab es ja sehr unterschiedliche Positionen, Stichwort Steuern beispielsweise. Wie stellt sich das momentan dar? Wo spießt es sich?
Also nach dem Regierungsbildungsauftrag des Bundespräsidenten war die erste Phase, dass man sagt, man stellt einmal außer Streit, welche großen Herausforderungen es gibt in diesem Land. Das waren die Sondierungsgespräche mit der SPÖ zuerst, in weiterer Folge dann mit den NEOS. Die sind abgeschlossen. Da ist gelungen, die großen Themenfelder zu definieren, Wirtschaft, Sicherheit, Bildung, wie wir weiter damit umgehen, dass wir ein Land sind, wo wir Rahmenbedingungen schaffen, dass tatsächlich wieder Unternehmen investieren können, Arbeitsplätze schaffen, weil Arbeitsplätze, Arbeiten und Leistung bedeutet eben auch Wohlstand in unserem Land und ist die Grundlage und das Fundament dafür. Und als das gelungen war, genauso wie in der Feststellung, die wichtig war, dass wir ein Thema haben mit dem illegalen Migration, mit dem Thema Integration, mit der Handlungsfähigkeit auch des Staates, der Institutionen, der Schule, der Lehrerinnen, der Schuldirektoren, um eben auch Integrationsthemen offensiv anzugehen, den Kampf gegen den politischen Islam zu führen. All das waren Themenfelder, die in den Sondierungen besprochen worden sind, definiert worden sind, auch als Verhandlungsfelder in weiterer Folge. Und das passiert jetzt. Jetzt finden die Detailverhandlungen statt. Österreich ist ein sehr ausdifferenzierter Rechtsstaat, ein Wohlfahrtsstaat. Das heißt, bei uns ist, wenn du eine Schraube drehst, drehen sich gleich Hunderte mit. Du musst bedenken, was das auch auslöst. Deswegen sind diese intensiven Verhandlungen notwendig, weil intensive Verhandlungen, wo auch viel diskutiert wird, ab und an auch gestritten wird, notwendig sind, um eben zu Lösungen zu kommen, die dann in einer Regierung zügig umgesetzt werden können. Das ist eben jetzt der Prozess. Ich weiß, es gibt oft Unverständnis, warum dauert das so lange, warum wird da so intensiv verhandelt, warum ist man sich nicht schneller einig. Das liegt daran, dass es tatsächlich viele Themenfelder gibt, von der Sozialversicherung bis zum Krankenwesen, bis zum Thema Pflege, bis zum Thema Sicherheit, Forschung, Innovation, Infrastruktur. All diese Themenfelder müssen eben besprochen, Lösungen für Herausforderungen verhandelt werden, die dann eben in einem Regierungsprogramm zu finden sind.
Bis wann muss denn die Regierung Ihrer Meinung nach stehen? Weil es gäbe ja einiges zu tun. Gibt es ein Datum, wo Sie sagen, das ist für mich die Idee, wenn es bis dahin nicht klappt, dann klappt es gar nicht mehr?
Also was wichtig ist, was auch jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen sollen, ist, dass wir konstant weiterarbeiten. Deswegen gibt es eben jetzt die amtsführende Bundesregierung. Notwendige Beschlüsse werden im Parlament herbeigeführt. Es gibt die volle Handlungsfähigkeit des Staates. Es gibt das Budget von 2024, das ja schon beschlossen worden ist, eben letztes Jahr, und damit auch Handlungssicherheit gibt. Das heißt, all das, was jetzt notwendig ist zu tun, wird getan, entsprechend auch des Programms für 2024. Und in den Koalitionsverhandlungen an sich, das ist auch wichtig zu sagen, sind wir im selben Zeitplan damals wie Türkis-Grün, obwohl wir jetzt sogar zu dritt sind. Also mein Ziel bleibt weiter, so schnell als möglich zu verhandeln und dabei aber ganz genau auch auf alle Probleme zu achten, die gelöst werden müssen. Denn nur wenn wir sie jetzt ausreichend diskutieren und verhandeln, besteht nachher die Möglichkeit, dass die Regierung auch zügig dann tatsächlich auch Lösungen präsentieren kann.
Herr Fussi, zuletzt eine Pressekonferenz von Ihnen. Wir haben die natürlich auch live übertragen. Gab sehr gute Quoten. Die Meinungen, die waren geteilt. Es gab jene, die gesagt haben, endlich sagt einmal jemand einer, wie es entlang geht. Es gab aber auch viel Kritik. Welche Reaktionen haben Sie denn bekommen?
Die Reaktionen waren überwältigend. Also wir haben begonnen, ich habe in der Pressekonferenz gesagt, dass ich 100.000 Euro aus meinem privaten Vermögen nehme, um das Ganze einmal vorzufinanzieren, die Beilagen in den Zeitungen. Heute in der Früh habe ich gebucht für 3,3 Millionen Leser für die Bezirkszeitung ein ganzseitiges Inserat, weil seit gestern 50.653.649,07 Euro hereingekommen sind. An einem Tag, nur zum Vergleich, an Spenden. Ja. 200.000 Euro hat die SPÖ im gesamten Wahlkampf, hat der Bundesgeschäftsführer selten eben gesagt, in einer Kickstarter-Kampagne aufgestellt. Bei mir waren es jetzt über 50.000 an einem Tag. Wir haben hunderte Neubeitritte in die Partei. Ich kriege nicht nur hunderte Anrufe, die gar nicht alle, ich bemühe mich alle zu beantworten, weil ich finde, man soll mit den Leuten reden. 80-90% der Leute, die mir E-Mails schreiben, haben die letzten 30 Jahre noch nie SPÖ gewählt. Es sind Schwarze, es sind Blaue, was auch immer, und sagen, aber der Kurs, den der Fussi da vorschlägt, der sagt wenigstens, was schief rennt im Land, der bietet auch Lösungen an. Jetzt muss man nicht mit jeder Lösung im Detail einverstanden sein, natürlich. Aber dafür werde ich ja in jedem Bereich Experten beiziehen, weil ich gesagt habe, wir sollten auf die Leute hören, die sich auskennen und nicht auf die Politiker, die das Land an die Wand gefahren haben bis jetzt. Wir sind in einer dramatischen Situation. Also ich bin von der Liebe, die mir entgegenkommt, aus allen Bereichen Österreichs mehr als überwältigt und kann mich nur bedanken.
Was sind denn da die Reaktionen? Was schreiben die Leute so? Was soll sich denn ändern?
Die Leute schreiben endlich einmal einer, der sagt, dass er restriktive Asyl- und Migrationspolitik braucht, dass man kein Nazi oder kein Rassist ist, wenn man sagt, das ist uns zu viel, wenn in manchen Wiener Schulen 90% der Kinder nicht einmal deutscher Muttersprache sind und sie dann unsere bei denen integrieren müssen. Es sind wahnsinnig viele Zuwanderinnen und Zuwanderer, die mir schreiben, endlich einmal einer, der verstanden hat, dass so nicht weitergeht, weil wir sind seit 20, 30 Jahren da, haben kleine Betriebe, zahlen da unsere Steuern und wollen nicht andere aushalten, die nicht einmal bereit sind, sie zu integrieren oder Deutsch zu reden. Die Wirtschaft, die Industrie ruft im Stundentakt an und sagt, die sind begeistert von meinem Vorschlag, dass man die Steuern abschafft auf Gewinne und erst dann besteuert, wenn man das Kapital aus dem Unternehmen entnimmt, weil die brauchen jetzt das Geld zum Investieren, die brauchen jetzt eine Hoffnung und Zuversicht. Es rufen die Leute an wegen einem neuen Steuersystem und sagen, Wahnsinn, dann bleibt uns 5.000 Euro mehr im Börsel, wenn man 2 Euro brutto verdient und das ist alles so durchdacht, was sie da vorschlagen. Und Impfgegner haben meine Entschuldigung angenommen, dass ich bei der Corona-Impfung falsch gelegen bin, bei der mRNA-Technologie.
Das ist Thema auch auf Twitter oder auf X.
Riesenthema. Ja. Also es geht quer durch Tierschutzorganisationen, die sie melden, Vereine, Mediziner, die sie für Cannabis-Freigabe einsetzen, weil die wissen, wie wichtig das in der Schmerztherapie ist. Aus allen Bereichen der Gesellschaft kommen die Leute zu mir und unterstützen mich und ich hätte das nicht einmal in den kühnsten Träumen geglaubt. Wir haben gestern ein Land digital auf unserer Homepage neurote.at 500 Unterstützungserklärungen von Mitgliedern bekommen, die alle ihre Mitgliedsnummer brav eintragen haben. Wenn man es nicht bei der Hand hat, muss man es nicht eintragen. Ich habe es selber nicht bei der Hand, meine und weiß nicht. Also es ist, sie erleben mich begeistert, weil ich mit dieser Welle der Zustimmung nicht gerechnet hätte, weil die Leute einfach sagen, endlich einmal einer, der aus der Wirtschaft kommt, während alle anderen Parteichefs noch nie in der Privatwirtschaft kackelt haben. Und glauben, sie können, ohne sie auszukennen, die Probleme des Landes lösen. Das wird nicht funktionieren. Der Fussi ist bereit, mit Experten das Land wieder nach vorn zu bringen. Und das gefällt den Menschen offenbar.
Aber gibt es auch Reaktionen seitens der SPÖ, wenn nicht auf den Medien, vielleicht so im Gespräch, die ja, das gutheißen oder auch sagen, was machen sie da, sie zerstören die SPÖ?
Nein, es ja, gibt es schon. Und man muss, auch es ist ganz Gespräch spannend. Ihnen. Ja, freilich, ja? Da gibt es welche. Also alle, die jetzt zu Unrecht auf Pfründen sitzen, die wissen, die sind dort nicht wegen ihrer eigenen Leistung hingekommen, sondern durchs Parteibuch. Na, bei denen steht der Stift in der Hose, berechtigterweise, weil das sind ja meine erklärten Gegner.
Aber mit denen würden Sie oder müssten Sie ja dann auch zusammenarbeiten, oder sollten Sie tatsächlich SPÖ-Chef werden?
Ich werde mit allen zusammenarbeiten und werde jeden von Ihnen prüfen, was Sie in der Vergangenheit getan haben, um das Land nach vorn zu bringen. Ob es das war, dass man Golfschläger für einen Termin, wenn man irgendwo Bonze ist, entgegennimmt, bevor man mit einem Unternehmer spricht, oder ob es Korruption etwa gibt bei Vergaben, da gibt es viele Hinweise darauf. Ich werde mit jedem sprechen. sprechen und sein Gewissen prüfen. Und da werden manche kein Freude haben, aber die überwältigende Mehrheit an der Basis, die Mitglieder, die Bürgermeister, die mir anrufen, die sagen, der Zeitpunkt ist nicht ideal. Das ist mit großer Sorge zu sehen, dass du so auf die Partei hinhaust, aber du hast in jedem einzelnen Punkt recht. Und die wissen, dass die SPÖ sowie die Republik jetzt eine Reinigung von Korruption braucht, einen Neustart. Wir müssen die Bürokratie viel schlanker machen und digitalisieren, damit jeden von uns mehr im Börsel bleibt.
Jetzt sagt die SPÖ wiederum, das, was Sie auch gesagt haben, gegenüber der SPÖ, Sie würden Dirty Campaigning betreiben und wird, glaube ich, auch der Rechtsweg jetzt bezüglich Ihrer Gesundheitsakten, darüber wollen wir jetzt nicht sprechen, aber wer das möglicherweise rausgespielt hat oder auch nicht?
Soll jeder mein Gast sein, der glaubt, mich rechtlich zu belangen. Ich lüge öffentlich nicht, ich würde nie etwas öffentlich behaupten, was nicht der Wahrheit entspricht. Das habe ich in meinem früheren Leben oft genug gemacht. Jetzt bin ich seit 9.10. in der Politik und habe den Anspruch an Politiker, die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Ingeborg Bachmann, ein sehr schönes Zitat. Daran halte ich mich. Und die Bundesgeschäftsführung und der Babler und diese ganze Partie, Gewerkschaftsspitze, Spitze der SPÖ Wien, das sind die letzten Zuckungen eines Systems, das unser Land an die Wand gefahren hat. Das wird jetzt behoben.
Ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen ins Heitere abgleiten. Österreichische Politik kann ja manchmal auch lustig sein, wie wir wissen. Und dafür hat heuer doch sehr stark die SPÖ gesorgt, muss man sagen. Erstens, weil Andi Babler immer wieder für einen Lacher gut war mit seinen Auftritten, aber auch, weil die SPÖ über einige hervorragende Komödianten verfügt. Es gibt unseren Tiroler Comedy-Star, Georg Dornauer, der, wir haben es gerade gesehen, tränenreich sich entschuldigt hat für ein Foto, das er mit einem Hirsch gemacht hat und noch mit einem zweiten Hirschen, nämlich dem Herrn Benko. Ja? Dann haben wir gehört, auch der Herr Babler schießt gerne. Wir wissen allerdings nicht, wie viele Hirschen der erlegt hat.
Und vor allem nicht mit wem.
Genau. Und dann kam, weil das ja noch nicht lustig genug war, Dornauer-Babler noch nicht lustig genug war, kam dann auch noch unser alter Freund, dein ehemaliger Duellpartner, Bussi Fussi daher und hat gemeint, er würde jetzt eigentlich nicht so oft im Fernsehen mehr auftreten, er würde jetzt in die Politik einsteigen. Er will jetzt SPÖ-Vorsitzender werden und auch Spitzenkandidat bei der nächsten Neuwahl. Du bist begeistert? Du gibst ihm Chancen?
Nein. Also ich schaue mal, wie viele von den zigtausend oder hunderttausend oder Millionen Zuschriften des Herrn Fussi dann wirklich das Papier wert sind.
40.000.
Gekommen, 40.000 angeblich. Ja. Schauen wir mal, wie viele davon wirklich SPÖ-Mitglieder sind. Ich finde, Parteidemokratie ist grundsätzlich eine gute Geschichte. Ich finde es auch richtig, dass der Andi Babler das nach wie vor verteidigt. Er hat ja von Anfang an gesagt, er steht dazu. Und ich glaube nicht, dass er die Abstimmung scheuen muss gegen einen Rudi Fussi. Also das ist eher Unterhaltungsprogramm. Aber es zeigt schon eines, nämlich, dass die SPÖ ein viel, viel größeres Problem hat, und das auch nach 1,5 Jahren Andi Babler, als wir alle gedacht haben. Also, dass uns in Oberösterreich, in Salzburg, in der Steiermark überall die Parteivorsitzenden verloren gehen. Weil das ist nämlich auch alles passiert in diesem Jahr noch. Ja?
Also Tirol auch nicht zu vergessen.
Tirol auch noch. Ja? Also in 4 Bundesländern hat die SPÖ ihren Vorsitzenden verloren. Ja? Und dann kommt noch ein Verhaltensorigineller daher und will auch Kanzler, also Kandidat werden. Und dann gibt es natürlich so Spaßvögel, wie den Herrn Groß, der seine Katze ins Rennen schickt und so weiter. Also die SPÖ wurde der Lächerlichkeit preisgegeben. Und das ist gerade in einer Zeit, wo viele, viele Menschen im sozialen Bereich Probleme haben, natürlich ein Riesenproblem. Weil die SPÖ in der Konstellation, und das haben mir wirklich viele Menschen gesagt, vor allem auch im Kontext der Nationalratswahl gesagt haben, also die SPÖ in der Konstellation kann ich nicht wählen. Die ist in keiner Verfassung, wie ich sie mir in der Regierung vorstellen kann. Und das ist etwas, wo die Freiheitlichen aktuell, und die sind auch nicht Freunde untereinander, da brauchen wir uns nur die Gehaltsdiskussionen anschauen, ja, wo die einen sagen, ja, wir machen uns die Taschen voll und der Kickl sagt, ihr müsst zuerst Keten sein. Also auch in der FPÖ sind nicht alle Freunde, aber sie schaffen es irgendwie, den Mund zu halten in der Öffentlichkeit. Und das schafft die SPÖ irgendwie nicht. Und jeden Tag musst du Angst haben, dass irgendein Zwerg von links kommt und sagt, er ist mit dem Babler unzufrieden, mit dem Ludwig unzufrieden oder keine Ahnung was.
Männer, das war gerade das Stichwort. Der Babler muss jeden Tag Angst haben, dass ein Zwerg von links kommt. Und jetzt sind wir beim Hauptthema. Die Sozialdemokratie ist zur Zwergenpartei geschrumpft. Das letzte große sozialdemokratische Korrektiv haben wir leider Gottes 2024 verloren mit Hannes Androsch.
Von dem
der
muss man Abschied
eine
nehmen.
Große Person.
Er war auch sehr oft in diesem
der
Studio.
War sehr oft in dem
und
Studio.
Jedes dieser Interviews und war sensationell.
Im Übrigen war er auch ein ein Seher unserer Sendung, was er mir mal in der Südsteiermark erzählt hat, bei einer Begegnung im Winzerhaus am Kogelberg. Also von denen gibt es nicht mehr viele. In der Sozialdemokratie sind dieses Jahr 5 Landesparteivorsitzende zurückgetreten. Sie haben vollkommen recht. In Wahrheit, das halbe Personal ist ausgetauscht. Und am Ende muss man auch einmal mehr sagen, es kommt nichts Besseres nach. Von wo sind wir ausgegangen von vor 2 Jahren? Wir sind ausgegangen, oder vor 1,5 Jahren, wir sind ausgegangen von Pamela Joy, Randy Wagner, die im Gegensatz zu Andreas Babler ein wahrer Segen für die Sozialdemokratie war und selbst in den Umfragen besser gestanden ist, als es am Ende der Andreas Babler getan hat. So, dann hast du diese Irritationen, diese personalpolitischen, und die führen dazu, dass plötzlich Menschen wie Rudi Fussi, der durchaus ein begnadeter Komödiant ist und der Kommentator und alles.
Kabarettist.
Da kann sie ja wieder gerne ersetzen, habe ich überhaupt kein Problem. Können wir zu dritt einen Sitzkreis machen. Sie,
bitte,
schauen, sie werden, allein schaffen sie ja eh nicht gegen mich. Vielleicht nehmen sie sich an, jetzt haben sie schon den zweiten da, der gegen mich antritt. Nehmt 3. Vielleicht schafft ihr es dann. Gut, ich habe überhaupt kein Problem. Der kann sie auch gerne hersetzen. Ja. Dann habe ich 3 Gegner. Bock ja mit links.
Ja.
Verbundene Augen. Mhm. Aber das mag er sein. Aber dass der Fussi plötzlich am Ende eine große Rolle spielt.
Der Zustand der Sozialdemokratie ist ja der Lachfleisch.
Man weiß gar nicht,
Fussi und ey, von
aber man weiß gar nicht,
über die Jörg Haider Gedächtnismedaille müssen wir jetzt ja fast.
Aber ja? Symptomatisch für den Zustand ist Georg Dornauer. Das ist es.
Ja?
Das ist symptomatisch.
Wieso?
Ein Sozialdemokrat, der vorgibt, ein sozialer Mensch zu sein und in Wahrheit mit Frau Alessi, ja, der Faschobombe, Alessia Ambrosi, der Faschobombe aus Rom, aus dem Schoße von dem guten alten Benito Mussolini, ideologisch entstammend natürlich nur, dann plötzlich mit dem Sozialdemokraten, dem Linken, eine Liaison eingeht, dann mit Benkos Hubschrauber über den Gardasee chattert, ja, an den Stränden von Portofino sich regelt, dann, weil er sich überhaupt nicht scheißt, weil er der typische abgehobene Sozialdemokrat ist, den es ja auch geben sollte in der Sozialdemokratie, im Porsche seine Schrottflinte am Flughafen öffentlich präsentiert für jedermann, den Jagdschein entzogen bekommt, diese Schrottflinte aber doch mitnimmt und ausgerechnet mit René Benko, dem Gott sei bei uns, der Sozialdemokratie, in dessen Aufsichtsrat Alfred Gusenbauer, der Genosse, als Aufsichtsratsvorsitzender saß, den Hirschen erledigt hat. Ist das nicht schön? Das ist doch die Sozialdemokratie, oder? Muss man da noch.
Was sagst du dazu? Ist das die Sozialdemokratie?
Nein, das ist offenbar die Sozialdemokratie in gewissen Teilen Tirols. Ich glaube nicht, dass das.
Aber glauben Sie, dass der Herr Babel im Tristingtoll auf seiner Jagd
ist? Nein, aber wenn ich mal zum Beispiel.
Vielleicht ist er mit einer Benko. Vielleicht ist er mit einer EU-Abgeordneten
der Grünen. Soll Ihnen jetzt, das Telefonbuch hinlegen von Einzelfällen der FPÖ? Also nicht böse sein, ja?
Ja, und dann wäre man nicht fertig.
Der Dornauer ist ein Einzelfall.
Nein, aber.
Der Fuss ist ein Kabarettist, aber der Babler ist ein Problem. Habe ich das richtig auf den Punkt gebracht?
Das ist ein Problem eher.
Der Babler ist sicher ein hervorragender Bürgermeister in Dreiskirchen, aber er ist nicht konsequent beim Umbau seiner eigenen Partei und das fällt ihm jetzt auf den Kopf, meiner Meinung nach.
Nein.
Es kann sein, dass er
Herr
sich
Dr. in die...
Jetzt lass uns mich doch mal ausreden.
Nein, das stimmt doch nicht. Herr Dr. Bornmähner, er mag ein hervorragender Bürgermeister in Dreiskirchen gewesen sein, aber er ist auch so typisch. Er glaubt, er ist Bürgermeister mit 50% und kann dann Kanzler werden. Und wenn er Kanzler ist, glaubt er, kann Papst werden. Das sind die Leute.
Also
das ist der Bürgermeister von einer 400-Zölle. Ja, das kann ich auch. Ich kann Präsident der USA werden. Das hat er sich gedacht. Dabei ist er Limited Edition. Gut, okay. Alles Limited.
Also.
Ist kostet.
Darf der Sebastian Bornmähner bitte das Jahr 2024 abschließen? Bitte schön.
Also. Ja? Der Babler ist an seinen hohen Ansprüchen gescheitert und der Dornauer an der Realität, dass halt Gott sei Dank im Jahr 2024 nicht alles wurscht ist. Aber ich würde davor warnen, die Sozialdemokratie auf Personen wie Rudi Fussi, Georg Dornauer oder andere zu reduzieren. Es gibt, es gibt in jeder einzelnen Gemeinde, das werden wir auch bei den Gemeinderatswahlen in der Steiermark sehen, wirklich großartige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die bei Wahlen sogar zulegen. Es gibt also die Sozialdemokratie tot zu erklären, weil wir da ein paar verhaltensauffällige Menschen haben, hielt ich für einen Fehler, genauso wie zu sagen, dass die gesamte FPÖ rechtsextrem, antisemitisch und neonazistisch ist.
Nein, aber nicht. Ja, so, nein.
Also, Das ist ein Schlussresümee zur SPÖ.
So ist es.
Werden wir Babler Ende 2025 noch als SPÖ-Vorsitzenden erleben?
Naja, sonst haben wir nichts
zum Lachen. Ja oder nein?
Sonst haben wir nichts zum Lachen.
Ich kann es mir schwer
vorstellen. Oder kommt Fussi, oder kommt Kern, oder nein, kommt Doskozil.
Die alle nicht, aber ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt.
Du kannst es dir schwer vorstellen.
Aber ich,
gut. War ein spannendes Ende des Jahres 2024 vom einstigen Babler-Fan Sebastian Bornmehner. Jetzt geben wir eine kurze Werbepause und dann schauen wir uns an, was in diesem November 2024 noch alles passiert ist. Da hat Donald Trump einen Wahlsieg gefeiert, der sich nur so gewaschen hat. Und da hat es einige ganz spannende andere Ereignisse noch gegeben. Wir sind gleich wieder da.
Der große Fellner Live Jahresrückblick. Das war 2024. Die besten Interviews von Fellner Live. Die Personen, die Ereignisse, an die wir uns erinnern. Von Kickl bis Trump. Von Ranjik bis Lugner. Kommentiert von den Fellner Live Kommentatoren. Peter Westenthaler, Josef Czapp, Gerald Gross, Sebastian Bornmehner und viel mehr. Und präsentiert von Wolfgang Fellner. Fellner Live. Das war 2024. Jetzt auf OE24TV. Das war der November 2024. Die Highlights.
Ja, es gibt große Erdbeben, es gibt kleine Erdbeben. Das kleine politische Erdbeben hat in der Steiermark stattgefunden. Aber das große politische Erdbeben schon ein paar Wochen vorher, nämlich am Beginn des November, am 5. November in Washington, oder besser gesagt in ganz Amerika, in den gesamten USA. Dort hat in einer Art Home Run, wie man im amerikanischen Football sagt, Donald Trump nicht nur alle Swing States abgeräumt, sondern auch die Wahl zum US-Präsidenten gewonnen. Das heißt, der Mann, der Anfang des Jahres noch komplett out war, weil er 7 Gerichtsverfahren, 7 Anklagen am Hals hatte und ein verurteilter Verbrecher war, der dann fast erschossen wurde und dadurch zum Helden, der hat letztendlich im November die Wahl gewonnen. Der hat sie unter anderem auch deshalb gewonnen, weil er einen sehr genialen und vor allem sehr finanzkräftigen Unterstützer hatte, nämlich Elon Musk, den reichsten Mann der Erde und wahrscheinlich auch den besten Tech-Unternehmer dieser Welt. Also, Donald Trump regiert ab sofort Amerika. Schauen Sie sich bitte an, wie sich das in der Wahlnacht dargestellt hat. Und dann die Analyse von Karl Wendel und von mir.
Thank you very much. Danke vielmals. Danke. Gut, ich möchte Ihnen allen danken. Es ist unglaublich groß, liebe Freunde. Wir haben tausende Fans an dieser unglaublichen Bewegung. Es ist eine Bewegung, die noch niemand jemals zuvor gesehen hat. Und ernsthaft, ich glaube, das war die größte politische Bewegung, die es jemals gegeben hat in diesem Land und möglicherweise auch weit außerhalb dieses Landes. Und jetzt lassen Sie uns ein neues Level von Wichtigkeit erreichen. Lassen Sie uns unserem Land helfen zu heilen. Und wir haben ein Land, das Hilfe braucht. Wir haben ein Land, das Hilfe sehr, sehr dringend braucht. Wir werden unsere Grenzen fixieren. Wir werden auch alles andere wieder ins Lot bringen, was in unserem Land falsch läuft. Wir machen Geschichte aufgrund einer Geschichte. Und der Grund ist, wir sind hierher gekommen, weil viele dachten, das alles wäre nicht möglich. Wir haben das unglaublich größte politische Ding jemals erreicht. Schauen Sie sich das an hier. Es ist ein politischer Sieg, dass unser Land weiterhin in einer unglaublich schlechten Situation ist. Es ist für mich eine Ehre, dass die amerikanischen Menschen mir das Vertrauen geschenkt haben, mich zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten zu wählen. Und jedem einzelnen Bürger sage ich, ich kämpfe für eure Familien, für eure Zukunft. Jeden einzelnen Tag werde ich für euch kämpfen, mit jedem Atemzug in meinem Körper. Ich werde nicht aufhören, bis wir nicht eine sichere Zukunft für unsere Kinder haben, die sie auch verdienen. Diese Welt, diese Zeit soll das goldene Zeitalter von Amerika werden. Es ist ein bedeutender Sieg für das amerikanische Volk, der uns erlaubt, Amerika groß zu machen, wieder groß zu machen. Die Battleground States von North Carolina, ich liebe dieses Land, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin. Wir gewinnen in Michigan, in Arizona, Nevada, Nebraska. Ergebnisse, die unsere Gegner erschüttern lassen und erschrecken. Es war kein anderer Weg dorthin. Es war kein anderer Weg zum Sieg möglich als wie dieser. Wir haben auch das Popular Vote, was wirklich großartig war, was für uns ausgeschlagen hat, was für uns ausgegangen ist. Danke, danke. Danke vielmals, danke. Wir haben auch die Popular-Wahl gewonnen. Das war sehr gut für uns. Das ist großartig, ein tolles Gefühl von Liebe. Wir haben überhaupt ein großes Gefühl von Liebe in diesem riesigen Raum hier. Mit unglaublichen Menschen, die an meiner Seite sind. Diese Menschen hier haben, die waren einfach unglaublich und sie haben diese Reise mit mir gemacht. Wir werden sie alle sehr glücklich machen. Wir werden sie alle sehr stolz machen. Und ich hoffe, dass sie eines Tages zurückblicken, dass das einer der wichtigsten Momente meines Lebens war, wo ich für diese Gruppe von Menschen gewählt habe, diese Gruppe von Menschen, von großartigen Personen. Amerika hat uns ein unglaublich starkes und präsentes Mandat gegeben. Wir haben die Kontrolle zurückbekommen über den Senat und das ist gut.
Ja, und das war also die erste Reaktion von Donald Trump in der Wahlnacht auf seinen sensationellen Wahlsieg. Wie sehr warst du denn, Carly Wendel ist mit mir im Büro, unser Außenpolitikchef. Carly, wie sehr warst du denn von diesem Trump-Sieg überrascht?
Nein, eigentlich nicht so sehr, weil es war im Vorfeld absehbar, dass er einen durch Maschinen legen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Also Punkt eins, hat Kamala Harris keine Zeit gehabt, sich wirklich darauf vorzubereiten. Es war völlig überraschend, dass sie da in diesen Wahlkampf hineingestoßen wurde. Das war das Erste. Und dann das Zweite, nach einem fulminanten Start hat Kamala Harris ja komplett ausgelassen. Und man hat gemerkt, diese Frau hat nicht diese Leadership, die Trump hat und die vor allem Amerika und die Welt momentan braucht. Außerdem unser US-Korrespondent Herbert Bauernebel hat, glaube ich, $50 auf Trump gewettet. Das war für mich dann.
So, Wette hin, Wette her. Es war ja ein unglaubliches Wahljahr für diesen Donald Trump. Denn begonnen hat es ja mit einer Serienniederlage gegenüber der Justiz. 7 Anklagen. Eine rechtskräftige Urteilung als Verbrecher, das ist ja der erste rechtskräftig verurteilte Verbrecher, der US-Präsident wird, Zahlungen von hunderten Millionen an Schadenersatz oder auch an die Justiz. Das heißt, eigentlich im Mai, das haben wir in diesem Jahresrückblick gesehen, war dieser Mann erledigt. Abgesehen davon, dass er sich zum Justizopfer und zum Märtyrer hochstilisiert hat, sehr erfolgreich. Dann aber das Attentat. Dieser Fast-Tod oder dieser Fast-Politmord und diese berühmte Faust und das Fight, Fight, Fight. Dann dieser geniale Parteitag, auf dem er ja gefeiert wurde wie Jesus nach der Auferstehung zu Ostern. Und dann dieser fulminante Wahlkampf und als plötzlich immer mehr Unterstützer aus den Büschen hervorkamen und als wichtigster, der reichste Mann der Welt, Elon Musk. Wie siehst du dieses unglaubliche Wahljahr, wahrscheinlich das spannendste Wahljahr, das es je in der Politik gegeben hat?
Ja, Donald Trump hat offensichtlich dieses Siegergen und vor allem er möchte gewinnen mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen und für ihn sind Rückschläge als solches nicht relevant, sondern er hat ein klares Ziel und für dieses Ziel marschiert er. Zuerst, du hast es ja eben gesagt, dieser Kampf gegen die Justiz, da war nie ganz klar, auf welcher Seite steht Amerika eigentlich. Stehen sie auf der Seite von Donald Trump oder jenen Staatsanwälten und Richtern, die ihn für einige Verfahren, die er wirklich fast an den Haaren herbeigezogen
hat. Man muss ja schon sagen, auch ich muss das sagen, das waren ja wirklich zum Teil politische Verfahren, die es gegen jemand anderen in der Form nicht gegeben hätte. Denkt man nur an die angeblich im Badezimmer aufgehobenen Dokumente, die ja keinen Schaden dargestellt haben für niemanden. Oder diese Frage, diese fast absurde Frage, ob man eben nicht in Georgia ein paar tausend Stimmen organisieren kann. Oder dann diese Geschichte der angeblichen Vergewaltigung oder Nichtvergewaltigung, wo er ja nicht wegen der Vergewaltigung verurteilt wurde, sondern weil er angeblich mit Geld von seinen Spenden gezahlt hat, dass das nicht Teil des Wahlkampfs wird. Also eine völlig eigenartig konstruierte Anklage. Das heißt, man hat schon ein bisschen den Eindruck gehabt, hier ist einer ein politisches Justizopfer, oder? Was war dein Eindruck?
Ja, das ist das eine. Und das andere, er hat es aber ganz geschickt verstanden, sich in diese Märtyrerrolle komplett hineinzusteigern. Und nicht nur das, die Amerikaner haben gesehen, da ist nicht wirklich viel kriminelle Substanz bei ihm da. Es ist eben Donald Trump, ein wirklich brutaler Geschäftsmann, der die Politik genauso macht, wie er seine Geschäfte früher durchgezogen hat. Immer am Rand der Legalität wandeln und die Verfahren, die waren in der Tat nicht das mit dem Substrat gefüllt, das man eigentlich braucht. Genauso wie diese Vergewaltigungsvorwürfe oder die Zahlungen an Stormy Daniels, die Prostituierte. Jeder hat gesagt, naja, ich verstehe es fast, dass er das bezahlt hat.
Das weiß ich nicht, aber sei es drum. Man muss dazu sagen, er war mit den Nerven ziemlich am Ende. Also am Schluss dieses New Yorker Verfahrens hatte man fast den Eindruck, der Typ ist jetzt am Ende. Ja, der kann nicht mehr, der pfeift jetzt regelrecht aus dem letzten politischen Loch. In den Umfragen ist er abgesagt. Biden hat eine Zeit lang deutlich geführt. Damals, das waren noch andere Zeiten, in diesem April und Mai 2024. Und das hat sich dann ja erst komplett gedreht mit diesem Attentatsversuch.
Ja, das eine war das Attentat, das er überlebt hat. Und natürlich Bilder sprechen manchmal mehr als 10.000 Worte. Wir haben das Bild gesehen, das Blut in seinem Gesicht, die Faust, die er gegen den Himmel gereckt hat. Und man hat gemerkt, selbst in dieser Situation, da ging es ja um ein paar Zehntelsekunden oder Hundertstelsekunden, hat er wirklich seinen Kampfeswillen signalisiert.
Fight, 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 hat er gebrüllt. Ja.
Genau, und das kommt offensichtlich bei den Amerikanern gut an und ich finde, manchmal bräuchte auch Europa ein paar.
Darüber werden wir dann gleich
fight,
reden,
fight,
Karli.
Fight,
genau.
Typen.
Wobei man dazu sagen, es ist ja diese Wahl auch wieder durch ein TV-Duell entschieden worden, das hat man ganz vergessen, denn es hat ja dieses erste legendäre TV-Duell Trump gegen Biden gegeben, wo der Biden plötzlich völlig senil den Faden verloren hat, zu stottern begonnen hat, irgendwie also über Covid und Corona sprechen sollte, nicht mehr weiter konnte und einen desaströsen Eindruck hinterlassen hat. Und plötzlich waren alle Amerikaner, denen das vorher nie aufgefallen ist, der Meinung, der ist zu alt und völlig unfähig zu regieren und gehört in Wahrheit ins Altersheim.
Ja, es waren einige Sekunden, wo er wirklich nicht mehr wusste, was hat er gesagt. Man hat auch die Mimik von Donald Trump gesehen, wo er eben mit seinen Augen und mit seinem Gesichtsausdruck signalisiert hat, was will mir dieser alte Mann eigentlich sagen. Ja, also es war eine Schwäche, die unübersehbar war. Alles das, was die PR-Referenten vorher für Joe Biden weggedrückt haben, war plötzlich da in der Sekunde und er hat es fulminant verloren, dieses TV-Duell. Und dann hat natürlich die interne Dynamik bei den Demokraten eingesetzt.
Dann war das der erste Wahlkampf in den USA, wo ein Kandidat freiwillig zurückgetreten ist, und zwar kurz vor der Ziellinie, kurz vor dem Finish. Plötzlich waren alle Amerikaner der Meinung, der kann das Land nicht mehr regieren, der ist senil, der hat Alzheimer und weiß der Geier, was ihm dann plötzlich alles vorgeworfen wurde. George Clooney, um nur einen zu nennen, einer nach dem anderen hat gesagt, bitte zieh dich zurück, lieber Joe. Und dann hat er tatsächlich aufgegeben und hat aber als Abschiedsgeschenk noch die Kamala Harris aus dem Hut gezaubert.
Ja, es war offensichtlich niemand anderer mehr da und das war der fulminante Fehler. Es war aber nicht nur er selbst, der gesagt hat, ich kann nicht mehr, sondern da waren schon einige
Demokraten. Er wollte ja selber weiterregieren. Er wurde eigentlich genau. ja erledigt ja. von den Demokraten, muss man ehrlich ja. sagen.
Und allen er wurde voran, erledigt. Allen voran ja. von Barack Obama, der ihn bei einem, ich glaube, bei einer Benefizgala zur Seite gezogen hat und eben gesagt hat, lieber Joe, das geht so nicht mehr. Und es war auch Bill Clinton, der...
Nancy Pelosi war dann die eigentliche Königsmörderin. Ja?
Genau.
Also, aber auch ein George Clooney, die ganze Hollywood-Mafia. Alle sind auf ihm draufgekniet und gesagt, du musst aufgeben, Joe.
Ja, vor allem, man hat gemerkt, dieser Mann ist wirklich zu krank, zu alt und vor allem ist der mächtigste Mann der Welt. Er regiert eine der größten Armeeeinheiten, die es gibt auf diesem Globus und vor allem, es geht auch um Wirtschaft und einer der selbst bei einfachsten Themen den Faden verliert, nicht mehr weiß, was er sagt, abgesehen davon, dass er körperlich bei seinem Gang hat.
Kaum noch gehen konnte, genau. Ja. Und dann hat man irgendwie, dann war das Land gespalten. Man muss ja sagen, Amerika ist überhaupt völlig gespalten. Eigentlich 50-50, allerdings jetzt mit einer klaren Mehrheit für Trump. 50% hassen ihn, 50% lieben ihn. Die 50%, die ihn hassen, haben eigentlich gesagt, naja, der kann nie Präsident werden, der wird nie Präsident werden. Die Mehrheit der Amerikaner will keinen Verbrecher als Präsident und einen Wirrkopf wie Donald Trump schon gar nicht. Und die anderen haben gesagt, er hat die richtigen Themen. Er setzt gegen Zuwanderung, er will diese Masseneinwanderung aus Mexiko stoppen. Er will die Inflation, die Teuerung stoppen, war ja das zweite große Thema in diesem Wahlkampf. Das dritte, er will die Wokeness, diesen Transgender-Wahnsinn stoppen, auch ein Riesenthema in Amerika. Und mit diesen drei Themen hat er dann eigentlich die Wahl gewonnen.
Ja, auf jeden Fall, denn Kamala Harris, die dann in die Bresche gesprungen ist, die hat ja eigentlich nur ein Wahlthema gehabt und dieses Wahlthema war dieser Abtreibungsparagraf und Demokratie. Also und da hat man zum Beispiel geglaubt, oder ich habe geglaubt, zumindest mit dem Abtreibungsthema wird Kamala Harris die Frauen auf ihre Seite ziehen, wenn man nämlich die Wahl dann später analysiert hat. In diesen 7 Swing States, da gibt es deutlich mehr Frauen, die wahlberechtigt waren als Männer. Und da habe ich geglaubt, naja, unter Umständen könnten es die Frauen sein, die Kamala Harris wirklich ins Weiße Haus hieven werden. Dem ist aber nicht so gewesen. Ja? Denn auch die Frauen waren eher...
Und das wiederum ist teilweise darauf zu führen, dass Trump wieder mal ein Riesenglück gehabt hat. Denn irgendwann im Juli ist ein Mann aufgetaucht auf seiner Seite, den sich eigentlich niemand erwartet hätte. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, hat plötzlich begonnen, Trump zu unterstützen und ist von Woche zu Woche immer fanatischer in seiner Unterstützung geworden. Und Anfang August hat er beschlossen, mehr oder weniger fulltime in den Trump-Wahlkampf einzusteigen, mit weit über 200 Millionen Dollar im Hosensackerl, und hat sich als Ziel gesetzt, er dreht die Swing States um. Vor allem Pennsylvania, aber auch einige andere hat dazu, wie soll man sagen, Eingreiftruppen gebildet, also Teams, die die Leute persönlich besucht haben, sie alle angerufen haben etc. Und dieser Elon Musk hat eine unglaublich geniale Kampagne für Donald Trump begonnen. Und dann kam das, womit niemand gerechnet hat. Weil alle Umfragen haben ja alle gesagt, die Swing States stehen Kopf an Kopf und überall ist die Kamala Harris eigentlich vorne. Es war aber ganz anders. Der Elon Musk hat das alles in Richtung Trump gedreht.
Ja, aber nicht nur mit einer Idee, sondern auch mit wahnsinnig viel Geld. So hat er zum Beispiel in Pennsylvania pro Tag $1 Million an jene verschenkt, die Trump wählt. Das muss ich mir einmal vorstellen. Und ist bis heute nicht ausjudiziert, ob man das überhaupt darf. Das ist das eine.
Dann wobei die Wahl ist aus, muss man dazu sagen. Ja. Ja,
das zweite ist, er hat mit X, vormals Twitter, natürlich eine unglaubliche Meinungsmaschinerie in Gang gesetzt, dass man so auch nicht bezahlen könnte normalerweise. Und vor allem in so Städten wie in Detroit, wo die Demokraten eigentlich vorne waren, da hat man gemerkt, hallo, kauft er vielleicht Ford, wird er vielleicht Ford retten und somit alle Arbeitsplätze dort.
Also naja, der Mann hat wirklich mit dem Genie eines Tech-Unternehmers, und er ist ja der erfolgreichste Tech-Unternehmer der Welt, Tesla, SpaceX, eine geniale Raketenfirma, X und was dann noch alles dazugehört, der hat mit dem Können und der Durchsetzungskraft eines Tech-Unternehmers plötzlich hinter den Kulissen auch, aber wahrscheinlich vielleicht sogar entscheidend, diesen Wahlkampf für Trump gewonnen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, er hat politisch auch die Richtung vorgegeben. Plötzlich waren die Linken, die in Amerika noch viel heftiger kritisiert werden von den Rechten, als es in Europa zum Beispiel der Fall ist, die hatte ja mehr oder weniger via X und via seiner Meinungsmachungsmaschinerie an die Wand gespielt. Unter anderem hat eines seiner Kinder sogar in den Wahlkampf hinein und hat gesagt, aufgrund diverser gesellschaftlicher Verrücktheiten hat eines meiner Kinder sogar das Geschlecht gewechselt. Ja, ja. Also er hat unglaubliche Geschichten in diesem Wahlkampf mit eingebracht.
Aber er ist jetzt der Schattenpräsident, Kalli. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist Trump Präsident, Elon Musk ist Schattenpräsident, Trump übernimmt das Land, wie es noch kein amerikanischer Präsident seit Reagan vor ihm getan hat. Er regiert beide Kammern, den Kongress, den Senat. Er geht mit einer unglaublichen Brutalität vor. Wenn es sein muss, setzt er seine Schwiegertochter, die gerade Eheprobleme hat, nach Griechenland ab als Botschafterin und löst damit auch seine Familienprobleme. Also dieser Mann schlägt jetzt mit einer Mega-Geschwindigkeit, mit einer Mega-Brutalität, aber auch mit sehr, sehr vielen Ideen zuschlagen, schlägt dazu und wird jetzt dieses Land verändern. Was kommt auf uns zu, Kalli, mit Donald Trump als Präsident ab 20. Jänner?
Ja, auf jeden Fall wird es zumindest für Europa extrem teuer werden, denn man hat ja jetzt schon gesehen, Joe Biden ist eingeladen worden von Frankreich zur Wiedereröffnung der Kathedrale von Notre Dame, sondern wer saß in der ersten Reihe? Donald Trump. Obwohl Donald Trump eben drei Dinge sagt, die wirklich wichtig sind. Also Punkt 1, alle Waren aus Europa 10-20% Zoll.
Allerdings die aus China und Mexiko 60% Zoll.
60%, muss man dazu sagen, ja. Ja, wird für die Chinesen wird es auf jeden Fall noch teurer, wenngleich man muss dazu sagen, das hat er in seiner ersten Amtszeit auch schon eingeführt und Joe Biden hat nicht alles rückgängig gemacht. Also so exorbitant teuer wird es nicht werden, aber es gilt jetzt für Europa schon sich warm anzuziehen, denn momentan trifft Trump natürlich auf ein Europa, das komplett führerlos ist. Die Franzosen haben keine...
Also erstens, es kommen hohe Zölle auf österreichische Produkte. Gott sei Dank, dass KTM pleite ist, weil ab sofort hätten die große Schwierigkeiten, ihre Motorräder in den USA zu verkaufen, Nummer eins. Nummer zwei, die Österreicher, die Europäer müssen brennen, erstens für die NATO und zweitens für den Ukraine-Krieg.
Ja, das stimmt, denn Trump hat ja jetzt schon angekündigt, dass die Nettozahlungen an die NATO, gut, Österreich ist kein NATO-Mitglied, aber die viele Europäer...
Europa, wollte ich sagen, Europa, habe ich versprochen.
5% anstatt 2%. Also das wird extrem teuer werden für Länder wie Deutschland, Frankreich. Und er fordert es wirklich ultimativ ein, sonst steigen die Amerikaner eben aus.
Ja, und drittens, er wird uns mit Elon Musk die Unterhose ausziehen, weil die zwei werden in einer Art und Weise das Rennen um die Zukunft eröffnen, dass die Europäer wahrscheinlich gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und wo vorne und hinten ist. Die regieren das Silicon Valley und haben mittlerweile alle Silicon Valley-Unternehmer auf ihrer Seite. Von Bezos bis zu Zuckerberg sind schon alle schön brav bei Trump angetrappelt, um ihren Antrittsbesuch zu absolvieren und zu sagen, wir sind eh mit im Team. Das heißt, das wird eine Silicon Valley-Regierung, die sich gewaschen hat. Silicon Valley wird die neue Macht in dieser Trump-Ära werden. SpaceX wird ein neues Weltraumrennen eröffnen. Trump will ja auch ganz schnell den Mars besiedeln. Bin gespannt, ob ihm das gelingen wird. Und letztendlich wird er von Tesla bis weiß ich wohin die Innovationen in einer Geschwindigkeit vorantreiben, angetrieben von Elon Musk, dass die Europäer vermutlich die ganze Innovationskraft verlieren werden. Die werden uns die Unterhose ausziehen, Kalli.
Ja, das ist zu befürchten, denn während in Amerika und in Silicon Valley über KI und ChatGPT diskutiert wurde, schon seit 2015 haben wir uns noch immer damit beschäftigt, was bringt ein Dieselmotor. Ja, also wir sind da technologisch ganz weit hinten, das ist das eine. Und das andere, Elon Musk diktiert ja nicht nur mit SpaceX die gesamte Raumfahrt. Er hat auch die meisten Satelliten.
Genau, der kann uns den Strom abdrehen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn der abdreht, gibt es kein Internet mehr im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinn, ja.
Hast du perfekt auf den Punkt gebracht.
Das hat man ja zum Beispiel gesehen im Ukraine-Krieg. Also die Ukrainer wären nach oben hin völlig blind, gäbe es nicht Elon Musk. Halb Afrika wird versorgt Internet und handymäßig über diese Satelliten.
Was wird sich denn alles ändern unter Donald Trump? Gestern Nacht hat er ja lautstark verkündet, Woke is Bullshit. Ja, das heißt, da wird jetzt abgeräumt mit Transgender, Woke und so weiter. Schluss mit lustig. Aber es wird angeblich auch, will er wie ein Diktator die illegalen Immigranten in ihre Länder zurückbringen. Er will sofort die Preise einbremsen. Was von dem wird denn funktionieren? Auf was müssen wir uns denn einstellen im Jahr 2025?
Also das erste Rede, das Lösen des Migrationsproblems, das wird die härteste Nuss für ihn werden. Aber das gilt übrigens auch für Europa, nicht nur für Amerika. Wenn er dieses Problem nicht mit dieser Härte angreift, die es momentan wirklich braucht, dann wird er nicht großartig punkten können. Weder bei den Amerikanern noch hier in Europa sehen wir das ja. Das ist nicht Donald Trumps Sache, sondern unsere, die Politiker bei uns müssen das lösen. Diese Migrationsfrage ist eine unglaublich wichtige.
Trump sagt, er wird wie ein Diktator alle wieder zurückschicken.
Vielleicht sollte man beim Wording Diktator ein wenig vorsichtiger sein.
Hat er aber gesagt.
Er hat es gesagt und er wird es auch tun. Aber er braucht kein Diktator sein, denn du hast es ja vorhin erwähnt, er hat mit seinen Republikanern beide Kammern und schon bisher hat ein amerikanischer Präsident Exekutivmacht gehabt wie kein zweiter und jetzt die beiden Kammern dazu, also er kann die Gesetze verabschieden, eigentlich wie er es will.
Alleinregierung, sagt man in Österreich zu sowas. Ja.
Und wie er es braucht, er braucht sich nicht mit einer Ampel wie bei uns oder früher in Deutschland herumschlagen, sondern er kann mit seinen Republikanern das umsetzen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil während Europa regierungsunfähig wird oder unregierbar wird, bei uns die nicht fähige Ampel. In Deutschland eine Koalition, von der keiner weiß, ob überhaupt die eine zustande kommt, ohne AfD. In Frankreich regierungsunfähig, gerade gestürzt. Das heißt, alle europäischen Länder eigentlich ohne Regierung, regierungsunfähig. Und in Amerika wird Donald Trump im Alleingang nach vorne marschieren.
Schon bisher hat gegolten für amerikanische Präsident, wenn ich Europa erreiche,
erreichen will, welche Nummer wähle ich überhaupt? Ja? Wähle ich Brüssel, wähle ich Berlin, wähle ich Paris oder Rom? Europa ist ein Haufen momentan, der wirklich zerstritten ist und wir müssen echt aufpassen, dass der ganze Kontinent nicht zu einem Tourismusort verkommt.
Ja, und wobei, die werden Rom wählen, weil Elon Musk liebt ja bekanntlich Giorgia Meloni. Ja?
Genau,
ja.
Also die beiden sind sich...
Die ist in der Pole Position, die italienische ganz, Premierministerin.
Ganz nahe und es ist auch gefährlich, weil auf der einen Seite Giorgia Meloni, die Chefin von den rechten Brüdern in Italien, dann in Frankreich, Marine Le Pen, ebenso extrem stark in Deutschland mit der AfD. Alle reden momentan von CDU und CSU, aber die AfD wird extrem stark.
Und Elon Musk ist AfD-Fan, muss man dazu sagen. Das hat er jetzt ja mehrfach verkündet.
Ja, auch das ist eigentlich schwerst bedenklich. Er hat eben,
und Musk ist Orbán-Fan.
Genau, und zu Deutschland hat er eben geschrieben, wortwörtlich, die einzige Partei, die Deutschland retten kann, ist die AfD. Man muss sich das einmal vorstellen. Und Elon Musk hat aber seine 202 Millionen Follower auf X.
Na, das hast du spannend auf den Punkt gebracht, Kali, weil die zwei, Trump und Musk, werden dafür sorgen, dass Europa stramm nach rechts marschiert. Sie busseln und schmusen Giorgia Meloni ab. Sie mögen und lieben Viktor Orban, den hat der Trump ja schon 3 oder 4 Mal in Mar-a-Lago empfangen. Der Musk liebt die AfD. Der Trump wiederum mag die Le Pen. Also da wird für die linken Kräfte in Europa nicht mehr viel zu holen sein.
Ja, es bleibt zu hoffen, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit ein wenig ja, offener und liberaler werden wird.
Glaubst du das? Glaubst du, wird er offener, liberaler, weniger radikal werden?
Ja, es kann sein, dass er altersweise wird. Aber
glaubst
ich denke,
du?
Sein Instinkt ist der des Dealmachers. Und da hat er Europa inzwischen nicht mehr als den Hauptgegner, sondern er hat die Chinesen, die Inder, die Chinesen mit 1,3 Milliarden, die Inder mit 1,4 Milliarden.
Die Südamerikaner, Mexiko nicht vergessen. Also, ja, das sind seine großen Gegner. Europa ist ihm fast schon wurscht. Karl, ich Schlussfrage. Brechen mit Donald Trump goldene Zeiten an. Zunächst einmal wirtschaftlich für die Amerikaner. Bitcoin geht durchs Dach. Der Dow Jones, die Wall Street feiert einen Rekord nach dem anderen. Wird Donald Trump für Amerika wirtschaftlich ein goldenes Zeitalter bedeuten?
Ja, zumindest momentan schaut es so aus. Und wenn das die Indikatoren sind, Bitcoin, Wall Street, dann startet er durch. Aber ganz entscheidend wird sein, dass er eben das Technologie-Match nicht mit Europa, sondern mit den Chinesen gewinnt. Denn darum geht es momentan und vor allem, und das wäre mein Anliegen an ihn und wahrscheinlich mein Wunschkonzert ans Christkind in Richtung Washington, er sollte das umsetzen, was er großspurig angekündigt hat, und zwar Frieden.
Ja, genau, das wäre meine Schlussfrage. Nämlich bricht auch ein goldenes Zeitalter für uns insofern ein, als Donald Trump ja versprochen hat, am ersten Tag seiner Amtszeit beendet er den Russland-Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden, indem er die zwei in ein Zimmer einsperrt und erst wieder rauslässt, wenn sie sich auf einen Frieden geeinigt haben. Und zusätzlich wird er dem Herrn Netanyahu die Daumenschrauben so andrehen, dass der so schnell einen Nahostfrieden mit der Hamas geschlossen haben wird. Schneller geht's nicht. Glaubst du, wird das beides kommen? Wird Trump tatsächlich einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine schaffen? Vielleicht schon im Jänner oder spätestens im Februar? Und wird er auch den Nahosten befrieden?
Er muss zumindest in der Ukraine fundamental anderes machen, als es die Europäer gemacht haben. Er muss, wenn er Frieden haben will, Selenskyj in der Ukraine dazu bringen, dass er wirklich auf 20% seines Staatsgebietes verzichtet. Ob die Ukraine dem zustimmen, ist fraglich. Aber er hat natürlich sowohl die finanzielle, politische, aber auch militärische Kraft, diesen Druck Druck auf Zelensky auszuüben.
Und vor allem hat er die Brutalität. Er sagt dem Zelensky, entweder du machst jetzt in den nächsten 7 Tagen Frieden oder ich drehe dir alle Waffenlieferungen ab und dann viel Spaß mit Putin.
Ja, das ist die Ankündigung gewesen, wenngleich Putin im Vorfeld schon gesagt hat, also in den vergangenen 4 Jahren habe ich von Donald Trump überhaupt nichts gehört. Er hat nie angerufen, er hat sich nie gemeldet. Auch jetzt gab es noch kein Gespräch. Ja, Putin sollte auch Donald Trump nicht unterschätzen, aber es wird wahrscheinlich auf das
Und im Nahen Osten auch Friede? Also bei Russland, Ukraine, glaubst du Friede, wenn auch ein brutaler Friede zulasten der Ukraine? Ist deine Meinung?
Das ist meine Meinung, denn anders wird es nicht gehen. Ob die Ukraine verzichten werden, sei dahingestellt. Sie werden wahrscheinlich einen dauerhaften Waffenstillstand abschließen und mit einem Zusatz, mit einem Sideletter.
Die europäischen Friedenstruppen, so wie es der Trump will, weil der will damit ja eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ne?
Ja.
Der sagt, lasst mich mit dem lästigen Europa und der lästigen Ukraine in Frieden, wie du richtig gesagt hast. Ich will mich auf China konzentrieren. Das ist mir wurscht. Und das Zweite, es wird auch Frieden zwischen Israel und den Palästinensern geben, deiner Meinung nach?
Ich glaube, das wird die weitaus kompliziertere Nummer werden, denn da gibt es derart viele Player und strategische Interessen, dass man das so klar nicht trennen kann. Auf der einen Seite ist Israel, auf der anderen Seite sind die Palästinenser und auch dort gibt es einen Einflussbereich, zum Beispiel der Russen und Putin in Syrien. In Syrien haben sie einen großen Militärflughafen, einen Schiffshafen, wo sogar ein Flugzeugträger liegt. Syrien ist für Putin das Tor zu Afrika und das wird er so leicht nicht aufgeben.
Na so oder so, Kalli, es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Wir sind beide Optimisten. Wir sind beide gespannt, was uns Donald Trump mit seinem wichtigsten Assi Elon Musk im Jahr 2025 bringen wird. Danke, Kalli Wendel. Ja, das war also der November. Der November 2024 mit 2 politischen Erdbeben, mit dem Super Mario in der Steiermark, der in Rekordzeit sich dort jetzt gleich selber zum Landeshauptmann gekürt und eine Regierung aufgestellt hat. Und mit Donald Trump in den USA, der schon regiert, bevor er überhaupt im Amt ist und schon anfängt, Ukraine, Russland und Israel Nahost zu verhandeln, aber auch den Panama-Kanal und Grönland übernehmen will. Also Donald Trump schon überall in Amt und Würden. Das war wohl ohne Frage das Highlight des Jahres. Donald is back. Donald is back. Oder wie es die New York Post geschrieben hat, he's Don, D-O-N, it again. Also Donald Trump ist wieder da. Das war der November 2024 und das macht bereits einen spannenden Ausblick ins Jahr 2025 möglich. Den geben wir Ihnen gleich. Denn gleich kommen Peter Westenthaler und Josef Czapp ins Studio, fassen abschließend den Dezember für Sie zusammen und stellen auch die Frage, wie wird 2025? Wir sind gleich wieder da.